Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute mit Achtsamkeit durch die Therapie. Die dialektisch-behaviorale Therapie, kurz DBT, wurde in den 80er Jahren als störungsspezifisches Konzept zur Behandlung von chronisch suizidalen Patientinnen und Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, kurz BPS, entwickelt. Seit Mitte der 90er Jahre wird sie auch in Deutschland angeboten. Die Basis der DBT stellt die kognitive Verhaltenstherapie dar. Fachleute gehen davon aus, dass der BPS eine Störung der Affektregulation zugrunde liegt. Diese ist auf eine hohe emotionale Verletzbarkeit zurückzuführen. Gleichzeitig sind die Betroffenen unfähig, Gefühle zu steuern. Über eine dynamisch hierarchisierte Behandlungsstruktur versucht die DBT, bislang unkontrollierte Prozesse sowohl für die Patientinnen und Patienten wie auch für die Therapeutinnen und Therapeuten überschaubarer zu machen. Mein Name ist Christiane Hartung-Kolbom und ich spreche heute mit Birgit Nowak, leitende Oberärztin am Ameos Klinikum Bremen, über Inhalte, Abläufe und Vorteile der DBT. Herzlich willkommen, Frau Nowak.
Guten Tag, Frau Hartung-Kolbom.
Frau Nowak, Sie sind ja nicht nur leitende Oberärztin, sondern auch ausgebildete DBT-Therapeutin. Und DBT, dialektisch-behaviorale Therapie, ich habe es in der Einleitung gerade ja auch erläutert. Das Wort dialektisch bedeutet im philosophischen Sinne ja so viel wie gegensätzlich denken. Was ist das Gegensätzliche an der DBT?
Ja, die dialektische Betrachtungsweise bedeutet im Wesentlichen ein Denken und Arbeiten mit verschiedenen, meist gegensätzlichen Standpunkten. Das Finden einer Balance zwischen den Gegensätzen herstellen. Sozusagen nicht Tag oder Nacht, sondern Tag und Nacht. Das bedeutet, dass wir beide Standpunkte uns anschauen, näher betrachten, wertschätzen und versuchen, ein lebendiges Gleichgewicht herzustellen.
Das heißt, dieser Gegensatz schwarz-weiß, Sie haben es jetzt mit Tag und Nacht erklärt, den gibt es in dem Sinne bei der DBT nicht, sondern kann man vielleicht das auch so sagen, dass Sie eine Vermittlerin sind, dann auch zwischen diesen verschiedenen Standpunkten?
Es geht nicht unbedingt um das Vermitteln, sondern es geht darum, beide Standpunkte zu sehen und anzunehmen. Und versuchen, auch wenn es nicht möglich ist, sich unbedingt einen Kompromiss auszuhandeln, sondern manchmal geht es darum, das einfach nur zu sehen und wertzuschätzen und dann gemeinsam zu überlegen, was machen wir jetzt damit. Ich könnte Ihnen ein Beispiel geben, zum Beispiel in der Einhaltung der Regeln in der Therapie. Da geht es darum, einerseits da auch streng zu sein und auf die Einhaltung der Regeln zu bestehen, aber auch um eine gewisse Beweglichkeit und ein Entgegenkommen auf der anderen Seite. Ist das so besser verständlich?
Ja, das heißt, die Patientin, der Patient wird von Ihnen wahrgenommen mit all seinem Denken, Fühlen. Sie versuchen, sich hineinzuversetzen, nicht zu urteilen, sondern anzunehmen?
Genau. Auf der einen Seite das Annehmen von dem Leid und dem Schmerz, der da ist. Und auf der anderen Seite aber trotzdem auch das Drängen auf Veränderung.
Wenn wir nochmal intensiver in die dialektisch-behaviorale Therapie einsteigen. Die DBT vereint ja mehrere therapeutische Methoden. Welche sind das?
In der DBT arbeiten wir einzeltherapeutisch, gruppentherapeutisch. Es gibt spezifische Kunsttherapieangebote und Bewegungstherapie. Wenn die DBT-Behandlung ambulant erfolgt, dann gibt es auch ein Telefoncoaching. Das machen wir im stationären Bereich auch, zum Beispiel am Wochenende während der Belastungserprobung, wenn es eine akute Krise gibt und die Patientin, der Patient meldet sich telefonisch, dann können wir das coachen. Ja, medikamentöse Therapie kann auch eine Rolle spielen und die DBT-Behandlung benötigt Supervision, das Team benötigt Supervision, das ist auch ein Teil der DBT-Therapie.
Sie haben gerade gesagt, ambulant oder auch stationär, was ist da besser oder kann man das gar nicht so formulieren? Ist das immer individuell?
Das ist schon sehr individuell. Am ehesten versuchen wir immer ambulant zu arbeiten. Dann befindet sich die Patientin, der Patient im gewohnten Umfeld und kann da die besprochenen Dinge besprechen. Es bedeutet natürlich auch viel mehr Eigenverantwortung ambulant. Und die DBT-Therapie wurde ursprünglich auf eine ambulante, als ambulantes Behandlungskonzept entwickelt. Die stationäre Behandlung hat den Vorteil, dass natürlich mehrere Therapiebausteine vereint werden können. Es bildet einen geschützten Rahmen, gerade was jetzt auch die Suizidalität angeht und das selbstverletzende Verhalten. Also es hat beides Vorteile, aber auch Nachteile im Sinne von gegebenenfalls im stationären Behandlungsrahmen mehr Verantwortungsabgabe zum Beispiel.
Sie haben gerade schon das Stichwort Bausteine genannt. Wesentliche Bausteine oder ein wesentlicher Baustein der DBT ist ja das sogenannte Skills-Training. Was gehört dazu?
Ein Skill, vielleicht fange ich damit an, bedeutet eine Fertigkeit, auch direkt übersetzt. Diese Fertigkeit wird dazu genutzt, um mit hoher Anspannung umzugehen. Es bedeutet eine Möglichkeit, diese Anspannung zu reduzieren, ohne sich selber zu schaden in dem Moment. Ein Skill ist kurzfristig wirksam und schadet langfristig nicht. Vielleicht fürs bessere Verständnis als Erklärung, Patientinnen und Patientinnen mit Borderline-Störung, die haben mit einer plötzlich einschießenden, sehr hohen Anspannung zu tun. Und diese Anspannung ist ganz, ganz schwer zu ertragen und daher kommt es häufig eben zu impulsiven Verhaltensweisen, selbstverletzendem Verhalten oder Konsum von Drogen, um diese Anspannung irgendwie zu reduzieren. Und dafür können wir Skills einsetzen, die im ersten Moment vielleicht nicht als so wirkungsvoll erachtet werden. Aber je mehr man sich damit auskennt und das lernt, kann man die auch im Sinne einer Skills-Kette einsetzen, nämlich ein Skill nach dem anderen. Und die Erfahrung machen, dass auch so diese Anspannung reduziert werden kann.
Können Sie vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Beispiele für das Skills-Training nennen?
Ja, gerne. Das beginnt damit, dass wir sagen, Stresstoleranzskills für einen sehr hohen Anspannungsbereich, über 70. Wir teilen die Anspannung ein auf einer Skala von 0 bis 100. Und über 70 ist ein sehr, sehr hoher Bereich, in dem es sehr schwierig ist, noch einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Das kennt man vielleicht auch selber aus so Situationen, wirklich der höchsten Anspannung. Und das haben die Borderline-Patientinnen leider deutlich häufiger. Und da geht's entweder über Geschmack oder über Hören, Fühlen, allgemein Ablenkung. Und zwar als Beispiel Ammoniak-Lavendel-Ampulle. Das ist ein sehr scharfer, beißender Geruch, der einen in dem Moment völlig gefangen nimmt. Oder zum Beispiel eine Chilischote. Das ist vielleicht auch etwas, was schon einige ausprobiert haben. Ein unheimlich scharfer Geschmack, der einem die Tränen in die Augen treibt und der eben in dem Moment für diese Ablenkung sorgen kann. Aber das können auch einfach sportliche Aktivitäten sein in dem Moment. Laufen, Treppensteigen, gleichzeitig zählen, Autokennzeichen runtersagen, dem Alphabet nach.
Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, wie lange dauert das, bis jemand sich dann ja auch so unter Kontrolle hat, dass er es schafft, in dem Moment, wo eben so viele Gedanken durch den Kopf schießen, der Stresslevel total hoch ist, daran zu denken, ich muss jetzt eine Treppe hochlaufen oder eine Chilischote in eine Chilischote beißen. Wie lange dauert das, bis jemand gut ist, sag ich mal, darin?
Ja, die DBT-Behandlung, die gliedert sich in drei Stufen im Grunde genommen. Und die erste Stufe ist genau dafür da, dafür ein Verständnis zu schaffen und das zur Selbstständigkeit werden zu lassen. Der erste Schritt ist immer die Selbstreflexion. Also zu wissen, wie hoch ist mein Anspannungslevel denn eigentlich? Und gegebenenfalls, das ist das Ziel dabei, frühzeitig schon reagieren zu können. Und es wird natürlich durch die Behandlung zu einer Selbstverständlichkeit, zunächst eben diesen Druck wahrzunehmen und sich an die Skills zu erinnern und die auszuprobieren. Natürlich wird im stationären Rahmen dabei geholfen. Wenn jetzt jemand zur Pflege kommt und berichtet, ich habe gerade so eine hohe Anspannung, ich weiß gar nicht, wohin mit mir, dann wird dieses Skills-Training zunächst gemeinsam gemacht.
Kann man dann auch dieses Telefoncoaching in dem Moment in Anspruch nehmen?
Ja, genau. Auch im Telefoncoaching würde so die erste Frage sein, wie hoch ist Ihre Anspannung gerade? Was haben Sie bei der Hand? Welche Skills haben Ihnen bisher geholfen? Probieren Sie das doch mal aus. Ich bleibe am Telefon. Also in die Richtung geht das. Man kann beraten, aber die Umsetzung liegt bei der Patientin.
Unsere Überschrift lautet ja mit Achtsamkeit durch die Therapie. Und ein wesentlicher Baustein ist ja auch die innere Achtsamkeit, dieses Skills-Training. Was gehört dazu?
Die Achtsamkeit ist im Grunde genommen ein Training, so die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Handlungsimpulse wahrzunehmen und erstmal nicht zu werten. Es ist wie, Sie können sich das vorstellen wie ein innerer Beobachter. Ich nehme jetzt gerade bei mir wahr, dass die Anspannung sehr hoch ist, dass der Impuls da ist, etwas zu tun, von dem ich weiß, dass es helfen kann. Aber langfristig habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht, dass es mir geschadet hat. Und dieses achtsame im Hier und Jetzt erstmal nicht handeln, sondern erstmal wahrzunehmen. Das ist der wesentliche Punkt. Und auch die Skills, also wenn Sie sich jetzt vorstellen, diese Sachen, die ich vorher aufgezählt habe, die klingen ja erstmal sehr banal. Und dann fragt man sich, ja, und was soll das jetzt helfen? Ich riech mal kurz an dieser Ammoniakampulle, das ändert doch meine Situation nicht. Und auch da greift dann die Achtsamkeit, sich wirklich Zeit zu nehmen, das auch wirken zu lassen. Ein Skill kann nicht einfach nur kurz angewendet werden und dann wieder weggetan werden, sondern es gehört diese Achtsamkeit dazu auch in der Anwendung.
Hat das auch etwas mit Annehmen, sich annehmen, die Krankheit annehmen zu tun?
Das hat sicherlich etwas damit zu tun. Auch das ist meistens ein Prozess. Auch da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Auch nicht, ich akzeptiere die Erkrankung oder ich akzeptiere sie nicht, sondern ich mache mich auf den Weg, sie zu akzeptieren. Ich gehe den ersten Schritt. Und unserer stationären Behandlung geht ja ein Anmeldeprozedere bevor. Und da ist bewusst diese Entscheidung auch dabei, ich tue etwas. Da wird ein Fragebogen vorher ausgefüllt. Da wird darüber gesprochen, was dafür notwendig ist, zum Beispiel die Abstinenz und die Absprachefähigkeit und die Verbindlichkeit. Und damit ist schon der erste Schritt in Richtung Annahme dieser Erkrankung getan.
Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass es mehrere therapeutische Methoden innerhalb der DBT geht. Einzel-, Gruppen-, Kunst-, Bewegungstherapie, aber auch die medikamentöse. Welche Rolle spielen Medikamente bei der DBT?
Die Medikamente, die spielen eine nicht so eine untergeordnete Rolle in der DBT. Das Tolle an der DBT-Behandlung ist, finde ich auch, dass es ein Handwerkzeug ist, um mit sehr belasteten Patientinnen umzugehen. Früher, also vor 20 Jahren, wurden Patientinnen mit einer Borderline-Erkrankung hochdosiert mit Medikamenten. Da wurden verschiedene aus einer Hilflosigkeit heraus, wurden sehr, sehr viele Medikamente gegeben. Und das ist zum Glück jetzt so nicht mehr der Fall und auch nicht mehr nötig, weil wir gerade über diese DBT-Behandlung eine Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und mit diesen Krisen, die sicherlich auftreten, anders umzugehen, auch eben durch diese annehmende Haltung. Es kommt zu selbstverletzendem Verhalten, es kommt zu suizidalen Krisen. Solange wir aber miteinander im Kontakt sind, können wir das lösen. Deswegen, wenn gleichzeitig eine schwer depressive Symptomatik da ist, kann man natürlich drüber nachdenken, ein Antidepressivum anzusetzen. Die meisten Patientinnen kommen dann auch schon mit dieser Medikation und man kann überlegen, ob der Schlaf gebessert werden muss, ob man zu Beginn die Krisen medikamentös unterstützt. Aber nach Möglichkeit versuchen wir, ohne Medikamente auszukommen.
Sind eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer von dieser Erkrankung betroffen? Und wie viel von denen nutzen auch tatsächlich die DBT?
Statistisch gesehen sind mehr Frauen davon betroffen. Und auch mehr Frauen nutzen die DBT-Behandlung. Und das könnte aber auch daran liegen, dass Frauen sich vielleicht das eher eingestehen, dass sie da Hilfe brauchen und dass mehr Männer mit der gleichen Erkrankung eher in der Suchtbehandlung zu finden sind. Das könnte eine Erklärung dafür sein.
Was ist das Besondere an den Patientinnen dann auch, die zu Ihnen kommen? Wo liegen die Ursachen für diese Erkrankung?
Die Ursachen sind ähnlich wie bei den anderen psychischen Erkrankungen sehr heterogen. Wir haben einerseits eine genetische Komponente, dass wir Patientinnen haben, die aus psychisch vorbelasteten Familien stammen oder auch zum Beispiel Traumatisierungen oder Missbrauchserfahrungen in den ersten Lebensjahren zu dieser erhöhten Anfälligkeit führen. Die Patientinnen, die haben ein erhöhtes emotionales Erregungsniveau und auch gleichzeitig eine verlangsamte Rückkehr aus diesem Erregungsniveau in ein Ausgangsniveau. Wenn das jetzt mit ungünstigen sozialen Faktoren zusammenkommt, nämlich chronische Invalidierung, Mobbing in der Schule, Eltern, die sich nicht kümmern oder sogar Gewalterfahrung, Missbrauchserfahrung, dann kommt es zu dieser Störung der Emotionsregulation. Also gleichzeitig eben diese erhöhte emotionale Verletzlichkeit und die Unfähigkeit, damit umgehen zu können. Und so erleben dann die Borderline-Patientinnen ihre Emotionen als nicht bewältigbar, als unmöglich, nicht beherrschbar. Und dadurch kommt es dann wiederum zu diesem Problemverhalten, das nach außen hin sichtbar ist, was wiederum zu noch mehr Problemen führt. Ja, also dadurch kommt es noch mehr zu Konflikten, zu Auseinandersetzungen, eventuell sogar zu finanziellen Problemen. Und das ist so ein Teufelskreis, in dem sich diese Patientinnen befinden und nur sehr schwer alleine einen Ausgang finden.
Sie haben eben auch schon das Stichwort chronisch genannt. In der Einleitung habe ich auch erläutert, es handelt sich um chronisch suizidale Patientinnen und Patienten. chronisch beinhaltet ja immer, dass es nicht heilbar ist, dass etwas da ist und auch bleibt. Mittels der DBT ist dann diese Borderline-Persönlichkeitsstörung heilbar oder nur behandelbar?
Ein schwieriger Aspekt dabei, dazu etwas zu sagen. Ich möchte vorweg sagen, nicht jede Patientin oder jeder Patient mit einer Borderline-Erkrankung ist suizidal oder gar chronisch suizidal. Das ist ein Symptom, das auftreten kann, aber nicht zwingend da sein muss. Die Symptomatik an sich, die ist überdauernd. Eine Persönlichkeitsstörung beinhaltet schon von der Definition her überdauernde Verhaltensmuster, die großes Leid auslösen, sowohl bei den Betroffenen selber als auch bei der Umgebung. Durch eine DBT-Behandlung ist durch Studien bewiesen, dass bei über 60% der Patientinnen die Symptomatik deutlich zurückgeht. Das heißt natürlich nicht, dass sie komplett weg ist. Deswegen ist heilbar so ein dehnbarer Begriff oder auch nicht wieder auftreten kann. Aber erstmals können die Betroffenen die Erfahrung machen, dass die Symptomatik rückläufig ist und dass es ihnen deutlich besser geht. Auch ist es häufig so, dass nach zum Beispiel 2 Jahren die Kriterien dann einer Persönlichkeitsstörung nicht mehr erfüllt sind. Dann könnte man sagen, es wurde geheilt. Ja.
Welche Kriterien gehören da genau zu?
Das sind im Ganzen 9 Kriterien, die, oder sagen wir mal ungefähr 9 Kriterien, die eine Borderline-Störung ausmachen. In erster Reihe können wir sagen, die Störung der Emotionsregulation steht im Vordergrund. Aber damit einhergehend sind noch weitere Symptome da, zum Beispiel starke Verlustängste und verzweifeltes Bemühen, dieses tatsächliche oder auch nur vermutete Verlassenwerden zu vermeiden, weil die Patientinnen davon ausgehen, alleine gar nicht überleben zu können. Dann gibt es ein Muster von sehr instabilen, intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen. Oft auch so ein Wechsel zwischen extremer Idealisierung, aber auch Entwertung gekennzeichnet. Dann diese ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes. Die Selbstwahrnehmung ist eingeschränkt, oft geht das mit starkem Selbsthass einher. Dann haben wir natürlich die Impulsivität in mindestens 2 potenziell selbstschädigenden Bereichen. Und das kann zum Beispiel eben der Substanzmissbrauch sein, den ich vorher ansprach. Aber auch über Essen wird sehr viel reguliert. Sexualität kann eine Rolle spielen. Oder auch zum Beispiel das Verhalten im Verkehr, beim Autofahren. Dann ist typischerweise so ein chronisches Gefühl der Leere da. Wiederholte suizidale Handlungen, Suizidandeutungen, Androhungen und eben dieses selbstverletzende Verhalten. Dann diese unangemessene, heftige Wut und die Schwierigkeit, diese zu kontrollieren, was oft in so impulsiven Verhalten mündet. Und was auch noch auftreten kann, sind auch so paranoide Vorstellungen und auch dissoziative Symptome. Das heißt so der Verlust von Zeit und Raum, nicht ansprechbar sein. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt kein Symptom vergessen.
Das war schon wirklich sehr umfangreich. Insgesamt waren es sehr umfangreiche Informationen. Ich würde zum Schluss gerne eine Frage stellen und Sie bitten, vielleicht eine Zusammenfassung zu machen. Welche Vorteile bietet die DBT gegenüber anderen Therapien?
Ich finde, die DBT-Therapie ist eine Möglichkeit, diese Angst vor den wirklich außergewöhnlich ausgeprägten Symptomen einer Borderline-Störung zu verlieren. Oft ist bei den Patientinnen ja so dieses Ohnmachtsgefühl und Hilflosigkeitserleben da. Ein sehr, sehr altes Gefühl, das sich immer wieder in Situationen dann bewahrheitet. Und oft ist das auch ein Gefühl, das bei den Behandlern auftritt, vor dieser Fülle der Symptome. Und ich persönlich finde, dass die DBT uns da ein sehr gutes Handwerkszeug liefert, eben nicht hilflos zu sein. Wir und auch die Patientinnen können was tun, egal wie schlimm es gerade ist. Es ist möglich, etwas zu tun. Und das vermittelt die DBT und deswegen finde ich sie ausgesprochen hilfreich.
Das heißt, mittels der DBT entsteht so etwas auch wie Hoffnung.
Auf alle Fälle.
Dann sage ich vielen Dank, Frau Nowak, für dieses Gespräch und für die vielen Informationen und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.